was mir ganz besonders negativ immer aufstößt, ist, dass gerne verglichen wird ein Verhaltensaufbau über positive Belohnung im Vergleich zur positiven Bestrafung. Darum geht's ja gar nicht. Das ist totaler Unsinn, weil Verhaltensaufbau sollte, glaube ich, jeder über positive Belohnung machen.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Karnes Podcast. Es wird ja ganz gerne behauptet, dass Training, welches auf positiver Belohnung basiert, dem neuesten Stand der Wissenschaft entspricht. Aber ist das wirklich so? Darüber spreche ich heute mit der wissenschaftlichen Leitung von Karnes, Dr. Iris Mackensen-Friedrichs. Hallo Iris, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist.
Ja, hallo Jona, ich freue mich, auch wieder hier da sein zu dürfen.
Ich bin ganz gespannt auf die Folge. Wir reden heute ja auch über einige Studien und was es so für wissenschaftliche Erkenntnisse im Hundetraining gibt. Und ich muss da gestehen, ich bin ja immer so ein bisschen raus, weil ich mit der lieben Jenny zusammenarbeite in unserer, ja, in Anführungsstrichen Hundeschule, und die ist ja Wissenschaftlerin und Biologin. Das heißt, ich schiebe das immer alles ganz gekonnt an sie ab und arbeite mich da auch gar nicht so gerne in sowas rein. Vor allem, wenn es dann auch noch auf Englisch ist oder so, da halte ich gerne mal Abstand und schicke das dann lieber weiter. Deswegen freue ich mich aber, da heute mal so ein bisschen, ja, genauer in so ein paar Sachen reinzugucken. Und ich glaube, dass ich da jetzt richtig viel neue Eindrücke aus dieser Folge selber auch bekommen kann. Bin ganz gespannt, was du da so rausgefunden hast.
Okay, mach ruhig mehr Druck. Wunderbar. Nein, ich finde es auch mega wichtig, weil man ja auch immer so mitbekommt, dass, genau wie du sagst, dass Bestrafung, das sei wissenschaftlich nachgewiesen, dass es, weiß nicht, Aggression hervorruft beim Hund oder dass es das Wohlbefinden beeinträchtigt, dass es weniger effektiv sei als mit positiver Belohnung zu arbeiten. Und die aktuelle Studienlage, also vielleicht bin ich auch immer gezielt an denen vorbeigeschraubt, die das wirklich aussagen. Also ich habe es nicht gefunden. Ich weiß auch, dass einige Entscheidungsträger sich oder auch Rinnen sich auf diese Untersuchung, die ich jetzt auch gelesen habe, auch berufen. Und ich finde, man kann das aus diesen Untersuchungen nicht entnehmen. Also es ist nicht wirklich belastbar. Krass. Und von daher finde ich es umso wichtiger, dass man da mal ein bisschen genauer hinschaut.
Das heißt, wir gucken uns heute konkret Studien an, die du rausgesucht hast. Ich weiß recht wenig davon. Also ich habe mir nur Beiträge auf Social Media angeguckt, wo TrainerInnen sagen, dass zum Beispiel rein positives Training, also was ist rein positives Training? Training, wo angeblich nur mit positiver Belohnung gearbeitet wird, dem neuesten Stand der Wissenschaft entspricht, habe mir da Beiträge angeguckt, aber die Studien dahinter, die habe ich mir nicht angeguckt. Ja, erstmal, um das sortiert anzugehen, vielleicht sag mir erstmal, was gibt es denn überhaupt für verschiedene Studientypen oder Aufbauten oder Verfahren oder wie man das dann nennt?
Genau, ich versuche das mal so grob zu umreißen. Also einerseits haben wir ja viele Einzelstudien. Da sind ein paar Wissenschaftler, die sich eine Fragestellung gestellt haben und die machen dann ein Studiendesign und untersuchen diese eine Fragestellung. Wie man das Studiendesign machen kann, darüber können wir gleich noch sprechen. Und das wäre so eine Einzelstudie. Und in der Regel sind die noch nicht so aussagekräftig, weil zu den wissenschaftlichen Gütekriterien gehört unter anderem die Reliabilität, ich sage das nochmal, also zu den wissenschaftlichen Gütekriterien gehört die Reliabilität unter anderem. Und das heißt, dass wenn man die Forschung wiederholt, die gleichen Ergebnisse bei rauskommen. Und das ist relativ selten der Fall. Also es gibt viele Studien, die versuchen, oder es klingt jetzt auch ein bisschen bösartig, aber wo man Eindruck hat, wo versucht wird zu zeigen, dass die positive Belohnung effektiver sei als die positive Bestrafung, dass es das dem Wohlbefinden nicht gut tut des Hundes und dass es vielleicht sogar Aggressionsverhalten auslösen soll. Aber nur durch eine einzelne Studie allein reicht das noch nicht. So, aber es wird dann natürlich aussagekräftiger, wenn mehrere Forscher dazu arbeiten oder mehrere Forschergruppen und die kommen dann zu ähnlichen Ergebnissen. So, und dann kann man gucken. Königsweg der Lage wäre natürlich, dass genau die Studie in dem gleichen Design studiert wird. nochmal wiederholt wird. Und das ist in der Regel nicht der Fall. Was man dann aber häufig findet, und das finde ich auch wunderbar, das sind dann solche Review-Artikel. Da werden mehrere Artikel zu einem Thema qualitativ zusammengefasst, sodass man sich schnell einen Überblick verschaffen kann. Was wurde denn bisher überhaupt gemacht und was wurde wahrscheinlich dabei an Erkenntnissen auch gewonnen? Und da gibt es verschiedene. Da gibt es einen von 2017, einen von 2018. Und der von 2017, der wird, glaube ich, relativ häufig zitiert, da können wir gleich auch nochmal genauer reingehen. Aber da wird auch nichts zugesagt, ob die Ergebnisse wirklich so stimmen, sondern es ist einfach nur, da wird gesagt, die und die Untersuchung hat das rausbekommen. So, und was jetzt noch cooler wäre, also das ist ja schon mal toll, das macht es uns auch einfacher, dann kann man gezielt gucken, die Studie gucke ich mir nochmal genauer an. Was jetzt noch toller wäre, wäre eine Metastudie. Und da werden verschiedene Studien zum gleichen Thema, die werden wiederum zusammengepackt zu einer großen Stichprobe. Und damit habe ich natürlich einen viel größeren Datensatz und das ist viel aussagekräftiger als eine Einzelstudie. Und eine Metastudie zu diesem Thema habe ich jetzt nicht gefunden. Mag sein, dass ich da die falschen Stichworte hatte, aber da ist mir jetzt nichts untergekommen. Also es gibt diese Review-Artikel, da gibt es verschiedene. Und da muss man auch sagen, kommen sie immer zu relativ den gleichen Ergebnissen. Kommen wir später noch dazu.
Mhm. Und wer schreibt so einen Review-Artikel?
Das macht auch, kann auch ein Wissenschaftler machen, ne, der auch zu dem Thema arbeitet.
Okay, ja.
Ne, sollte jemand sein, der sich ein bisschen mit der Materie auskennt. Ne, und das ist, doch in der Regel sind das Forscher, die auch auf dem gleichen Gebiet arbeiten.
So, und fragen die dann nochmal die anderen nach irgendwie, also gucken die sich dann einfach irgendwie die, weiß ich nicht, die Paper von verschiedenen Studien an und dann fassen die das in einem Artikel für sich zusammen oder telefonieren die dann noch mit denen und fragen, sag mal, wie hast du das gemacht oder wie kann man sich das vorstellen?
Also ich gehe mal davon aus, also einmal suchen die über die verschiedenen Literaturdatenbanken nach verschiedenen Stichwörtern. Das wird auch in dem Review-Artikel dann angegeben, welche Suchmaschinen man benutzt hat und nach welchen Stichwörtern man gesucht hat. So, und dann sucht diese Artikel, die man darüber dann rauskriegt, die werden nochmal im Detail gelesen und dann inhaltlich zusammengefasst. Also bei jetzt diesem Thema Bestrafung bei Hunden, da kann man einmal unterscheiden, sind es Fragebogenerhebungen, sind es Laborstudien, sind es Fallbeispiele und so wird das dann aufgelistet. Und dann steht da die Untersuchung von hat so und so viele Fragebögen verschickt nach dem und dem Fragebogenformat und dabei ist dies und jenes rausgekommen. Und dann wird das so aufgelistet. Dann gibt es eine Einleitung, manchmal auch noch am Ende nochmal eine kleine Diskussion, was man jetzt mit diesen Ergebnissen anfangen kann. Das wäre so eine typische Review-Studie.
Was bedeutet Diskussion?
Dass man nochmal die Ergebnisse aus den verschiedenen Studien nochmal kritisch hinterfragt. Also
es macht eine Person auch dann?
In der Regel ist so ein Review-Artikel von einer Person, kann aber auch von zwei, drei sein.
Okay.
Ja, gut. Und da guckt man sich dann auch solche Sachen an. Denn wenn wir uns so eine Einzelstudie anschauen, dann gibt es da ja auch verschiedene Kriterien, ob die gut gemacht ist oder nicht. Also einmal ist so ein ganz wichtiges Kriterium immer, wie groß ist die Stichprobe? Dann, wie werden die Daten erhoben? Ist das ein fein abgestufter Versuch, wo meinetwegen die Hunde an die Uni kommen, in so einen Raum, in dem dann irgendwelche Versuche durchgeführt werden, die natürlich vorher genehmigt werden müssen. Oder ist es eine Fragebogenerhebung? Oder ist es zum Beispiel auch einfach nur ein Fallbeispiel, wo dann erzählt wird oder beschrieben wird, das und dieses Verfahren wurde gemacht und das hatte die und jene Auswirkung bei einem Hund? Also die Stichprobengröße ist schon mal wichtig. Wenn ich ein Versuchsdesign habe, meinetwegen zwei Gruppen, die ich gegeneinander prüfen möchte, zum Beispiel der eine Hund lernt Sitz über eine positive Belohnung und der andere Hund sollte Sitz lernen über eine positive Bestrafung, was ja kein Mensch macht, aber das wäre so ein klassisches Versuchsdesign, ein Extremgruppenvergleich sozusagen, dann muss man wiederum gucken, dass die teilnehmenden Hunde, dass die zufällig auf die beiden Gruppen verteilt werden. Dass man da nicht schon Bug drin hat, dass in der Gruppe, die über positive Belohnung lernen, nur die jungen Hunde sind, meinetwegen. Und die über positive Bestrafung lernen, nur die alten Hunde über 7 Jahre. oder dass bestimmte oder Rassen
nur die Labradore, nur die Terrier oder so.
Ja. Genau, ne, dass man da irgendwie eine ungünstige Verteilung der Rassen hat. Und da müsste man drauf achten, man nennt das randomisiert, dass eine zufällige Verteilung auf die entsprechenden Versuchsgruppen, ich habe es jetzt eben auf nur zwei Gruppen gehabt, man kann ja auch mehrere haben, dass das dann verteilt ist. So, das wäre erstmal das. Und dann muss man sich immer klar machen, werden ja auch gleich nochmal über eine Fragebogenerhebung sprechen. Da kann ich natürlich viel schneller viele Daten sammeln, als wenn ich einzelne Menschen mit ihren Hunden an die Uni ranholen muss, um dann Versuche da zu machen. Das muss dann videografiert werden, dann muss das ausgewertet werden. Also da ist ganz anderer Arbeitsaufwand dahinter für wenige oder für eine relativ kleine Stichprobe im Vergleich dazu, Fragebogen zu verschicken und die auszuwerten. Beim Fragebogen ist die Entwicklung dann manchmal, wenn man es gut macht, sehr aufwendig. Und da muss einem wiederum klar sein, wenn ich ganz viele Daten habe, also ich habe jetzt, weiß ich nicht, 4000 Fragebögen verschickt und kann davon 3500 auswerten, dann ist das ein sehr großer Umfang. Aber wenn ich eine große Stichprobe habe, dann habe ich auch relativ schnell rein zufällige Zusammenhänge. Also sprich, so als Beispiel, wenn ich in Deutschland fragen würde, wie viel mehr Störche haben wir jetzt in den letzten Jahren bekommen, ne, dass man sich anguckt, wie die Anzahl der Störche in den letzten Jahren gestiegen ist und setze dem gegenüber, wie viele Kinder sind in den letzten Jahren geboren worden, dann wird man merken, dass da ein positiver Zusammenhang ist. Es sind mehr Störche da und auch mehr Kinder. Aber ich muss jetzt aufpassen, das ist kein Ursache-Wirkungszusammenhang. Sondern es ist einfach nur, man kann mathematisch beobachten, das eine ist gestiegen und das andere auch. Das nennt man dann eine positive Korrelation. Und das ist vielen nicht klar. Nur weil ich irgendwo eine positive Korrelation habe oder auch eine negative, dann steigt die eine Variable und die andere sinkt, heißt das noch lange nicht, dass ich darüber eine Ursache-Wirkungsbeschreibung machen kann. Und das ist auch so ein Punkt, der bei vielen Studien außer Acht gelassen wird.
Das heißt, das ist der Unterschied Kausalität und Korrelation. Ne? Das ist ja immer so eine Sache, die man ganz häufig hört, dass man darauf achten soll, wenn man sich Studien anguckt.
Ja, genau. Und dann ist bestimmt vielen Zuhörern und Zuhörerinnen bekannt, das ist so, ja, glaube ich, das Bekannteste, was man von Studien kennt, den sogenannten signifikanten Wert, den P-Wert. Den kann man mit hinzuziehen, um zu sagen, ob das aussagekräftig ist oder nicht, aber nicht so doll, wie man das in den letzten Jahren immer gemacht hat. Der sagt lediglich aus, ob ein Unterschied zwischen zwei Gruppen rein zufällig ist oder eher nicht. Der gibt eine Irrtumswahrscheinlichkeit ein. Also je kleiner dieser kleine P-Wert ist, desto höher ist die Irrtumswahrscheinlichkeit. Der sagt aber nicht aus, wie stark der Effekt ist. Da gibt es die sogenannte Effektstärke. Und der sagt eigentlich erst aus, wie wirksam meinetwegen eine Intervention ist oder jetzt im Training positive Belohnung gegen positive Bestrafung. Also der P-Wert alleine sagt überhaupt nichts aus. Also das stimmt auch nicht, das ist jetzt gemein. Aber um es wirklich gut interpretieren zu können, braucht man eine Effektstärke. Und das ist auch erst in den letzten Jahren dazu gekommen, dass da stärker drauf geachtet wird. Das ist nicht bei Weitem nicht bei jeder Studie der Fall, dass eine Effektstärke angegeben wird.
Und was war jetzt nochmal eine Pilotstudie?
Eine Pilotstudie ist etwas, was man vor der eigentlichen Untersuchung macht, um seine Testinstrumente zu überprüfen. Also wenn ich zum Beispiel einen Fragebogen entwickelt habe mit ganz vielen einzelnen Items, nennt man das, also quasi Fragen, dann testet man den erstmal an einer Stichprobe, um zu gucken, ob die Fragen überhaupt das testen, was sie testen sollen. Da sind wir noch beim nächsten Gütekriterium. Da geht es um die Validität. Kann sich vorstellen, beim Fragebogen, wenn da steht, bestrafen Sie Ihren Hund oder arbeiten Sie bei Ihrem Hund mit Gewalt, dann ist die soziale Erwünschtheit, dass man eher sagt, nö. Weil vielleicht auch die Menschen, die den Fragebogen ausfüllen, gar nicht wissen, was im lerntheoretischen Sinne mit Bestrafung gemeint ist und verstehen da vielleicht was ganz anderes drunter. Damit kann man jetzt nicht sagen, dass also so ein Item wäre schlecht, weil er nicht das misst, was er messen soll. Man möchte ja herausbekommen, ob die Menschen mit Bestrafung arbeiten, aber das würde ich dann nicht rauskriegen. Und dazu muss ein Fragebogen entsprechend konstruiert werden, damit man dem nachgehen kann, was man erfahren möchte. Da werden auch Items unterschiedlich formuliert, eigentlich dann nochmal wiederholt, um auszuschließen, dass man solche Faktoren wie soziale Erwünschtheit hat oder dass Begriffe nicht verstanden werden. Also einen guten Fragebogen zu konzipieren, das ist eine Wahnsinnsarbeit. und so eine Pilotstudie guckt, ob die versprechenden Items zum Beispiel das prüfen. Und diejenigen, die das nicht tun, die fliegen raus. Ne? Also dann schrumpft das Ganze noch mal ein bisschen zusammen. Und das Gleiche bei Videoanalysen von Verhaltensexperimenten oder wenn Training draußen beobachtet wird. Da hat man sich ja vorher überlegt, was will ich oder was glaube ich, was ich beobachten kann, wie kann ich das einteilen, wie kann ich das bewerten und ob man mit diesem Manual, mit diesem Codiersystem nachher auch das Verhalten tatsächlich entsprechend kategorisieren kann. Und wenn das nicht geht, muss man das halt nochmal überarbeiten. Also eine Pilotstudie ist enorm wichtig, weil sie einem schon mal Hinweise gibt, das ganze Methodische und das Instrumentelle nochmal zu überarbeiten.
Das finde ich interessant, was du sagst. Eigentlich, also wenn ich mir das so vorstelle, so einen Fragebogen, dann müsste man ja erstmal davon ausgehen, dass die HalterInnen ungefähr das gleiche Wissen haben oder dieselben Bilder im Kopf, wenn man etwas schreibt. Also wenn man sie fragt, geht es deinem Hund gut? Dann würden die ja alle was anderes, also würden ja ganz viele Leute über denselben Hund etwas anderes sagen, weil es ja einen total großen Interpretationsspielraum lässt. Aber auch sowas wie, wie hat das gewirkt? Also auch das ist ja schon ein Riesenspielraum. Oder wie hat sich das Verhalten verändert oder so? Deswegen wäre meine Frage, wie könnte das denn überhaupt aussehen, wenn man jetzt einen Fragebogen zum Thema Belohnung und Bestrafung im Hundetraining macht? Wie könnte man denn da überhaupt Fragen formulieren, die wirklich zu validen Ergebnissen führen?
Also ganz ehrlich, ich kann es mir nicht vorstellen. Im Prinzip müsste man diejenigen, die an der Untersuchung teilnehmen, vorher einmal briefen, was man mit bestimmten Dingen meint, weil da so viel Interpretationsspielraum ist. Es ist ja einmal, wissen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, was lerntheoretisch unter Bestrafung zu verstehen ist. Da könnte ich jetzt zum Beispiel reinbringen, wenn ihr Hund nicht kommt, wenn sie ihn rufen, was machen sie dann? Das wäre jetzt eine offene Fragestellung, dann würde der Halter beschreiben, was er macht. Ich kann aber auch eine geschlossene Fragestellung machen, indem ich was anbiete. Sie rufen nochmal, sie gehen hin und schimpfen ihn aus, sie werfen die Leine oder sie klicken in der Hoffnung, dass er darauf reagiert und dann kommt. Also ne, darüber könnte ich versuchen, ein bisschen dichter ranzukommen, aber auch das hat natürlich, ja, seine Mängel, lässt sich nicht wegdiskutieren.
Aber auch dann könnte man ja zum Beispiel zu dem Ergebnis kommen, wenn jetzt Menschen bestrafen und belohnen, dass man zum Beispiel rausfindet, dass viele Menschen nicht so gut im Bestrafen sind, weil sie vielleicht darin nicht so gut unterrichtet worden sind. Sie wurden aber vielleicht mehr unterrichtet im Belohnen und sind deswegen besser im Belohnen gewesen, haben aber nicht fair bestraft, sind nicht in die Wiederholung gegangen, haben vielleicht nicht die richtige Intensität für ihren Hund rausgefunden oder, oder. Das heißt, man würde denken, Bestrafung funktioniert nicht. Was man aber eigentlich rausgefunden hatte, wäre, Menschen sind weniger gut ausgebildet im Bestrafen als im Belohnen. Das könnte ja ein Ergebnis einer Studie dann sein, oder?
Ja, genau. Und das ist meiner Meinung nach auch ein riesiges Manko bei ganz vielen Untersuchungen, weil in der Regel oder auch in der einen Studie, wo Training direkt beobachtet wurde, das war aus Portugal die eine Studie, es wurde vorher nicht interveniert, ob die gut positiv belohnen oder ob sie gut positiv bestrafen oder ob sie erst bestrafen, wenn sie mit Belohnung nicht weitergekommen sind, ob sie dann vielleicht sogar emotional wütend werden und aus Frust, also jetzt beim Halter oder bei der Halterin, dann in die positive Bestrafung gehen und dann sagen, ja, dann ist er wütend geworden, ist dann aggressiv an mich rangegangen. Wundert einen dann auch nicht wirklich. Und was halt auch noch so ein Ding ist, Hundehalter und Halterinnen sind ja auch nicht darin geschult, das Verhalten zu beobachten und entsprechend zu beschreiben. Es gab mal vor, ich glaube, das war kurz nach 2000, so eine ganz spannende oder eine witzige Untersuchung, auch eine Fragebogenerhebung zum Thema, können Hunde eifersüchtig sein? Und da wurde einfach nur gefragt, verhält sich Ihr Hund eifersüchtig, wenn Sie mit einem anderen Hund kuscheln? Und da kam raus, ja. Und das ist eine absolute Nullaussage, weil man nicht weiß, was, woran haben die das festgemacht und wahrscheinlich haben sie es einfach nur rein interpretiert, weil wir Menschen vielleicht eifersüchtig wären, wenn wir uns in den Hund hineinversetzen. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Hund diese Emotion tatsächlich hatte in dem Moment. Was halt auch ganz oft überhaupt nicht unterschieden wird, wir haben ja bei der Bestrafung ein von bis, genauso wie bei der Belohnung, ne? Also ich kann ganz wenig intensiv für einen Hund belohnen, bis dahin sehr stark. Und da wissen wir ja auch, wenn wir das bei bestimmten Hundetypen auch machen, dass man zu doll, zu intensiv belohnt, dann drehen die so richtig hoch, dass man auch schon das Gefühl hatte, und das wird in der Regel auch so sein, das war jetzt auch nicht gut. Ne? Also dann sind die drüber, um es mal so zu sagen. Und auch bei der Bestrafung haben wir ja ein von bis. Und das ist vielen nicht klar und das kommt auch in den meisten Untersuchungen nicht rüber. Da werden dann gerne extrem strafbasierte Methoden angewendet, mit wirklich hohen, wahrscheinlich sehr hohen Schmerzempfinden. Da geht es weniger darum, mal zu gucken, was ist denn mit mal kurz in die Schranken weisen durch eine körpersprachliche Bedrohung. Die muss ja auch nicht doll sein, das reicht ja bei vielen Hunden schon, oder ein Nein. Sowas wird relativ wenig erhoben und wenn sie das miterheben, wird es trotzdem mit den starkreizbasierten, also es wird da nicht groß unterschieden, ob die Intensität der Bestrafung angemessen war oder nicht. Das wird alles in einen Pott geworfen, sodass man nachher gar nicht unterscheiden kann. Für mich ist es ein Unterschied, ob ich Hund einmal körpersprachlich ein bisschen bedrohe und damit sage, das lassen wir jetzt mal. Oder ob ich hingehe, also ob ich mit Reitstromgeräten oder mit einem Würgehalsband oder mit hier mit so einem Kettenwürger arbeite. Also da ist doch eine Bandbreite dazwischen. Ich kann doch nicht sagen, dass das alles das Gleiche ist. Ist es bei Belohnung ja auch nicht. Und da wird für mich viel zu wenig differenziert drauf geschaut.
Ja, und ganz kurz, was eine Bestrafung ist, entscheidet halt auch immer der Hund und nicht der Mensch. Ne?
Genau.
Also es gibt Hunde, da hebst du eine Augenbraue und die sagen, oh mein Gott, das war jetzt aber doll.
Ja, ja, ne? Genau. Die wäre so, mein Dackel würde sagen, was versuchst du mir zu sagen? Vielleicht reagiert sie auch noch gar nicht. Da muss man ja dann auch fein unterscheiden. Und was mir ganz besonders negativ immer aufstößt, ist, dass gerne verglichen wird ein Verhaltensaufbau über positive Belohnung im Vergleich zur positiven Bestrafung. Und darum geht es ja gar nicht. Das ist totaler Unsinn, weil Verhaltensaufbau sollte, glaube ich, jeder über positive Belohnung machen. Ne? Also wann immer es geht.
Und das heißt, zum Beispiel ein Sitz oder ein Rückruf wird über Bestrafung aufgebaut, statt dass es vorher angelernt wurde über Belohnung.
Genau. Und dass dann Belohnung natürlich effektiver ist, ist auch klar. Ne? Also das ist für mich so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen. Und wenn ich böswillig bin, habe ich auch manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass in diese Richtung dann auch gerne die Untersuchung so angelegt wird, dass eigentlich auch rauskommen muss, dass die positive Belohnung besser ist, was auch immer, nach welchem Kriterium auch immer.
Mhm. Das heißt, eigentlich wäre ja die Grundvoraussetzung, dass man mit wirklicher Neugierde da auch rangeht und das herausfinden will und nicht, dass man es schon in eine Richtung treiben will, weil man eine Meinung hat, oder?
Genau. Ne? Und das ist, scheint aber, ich weiß es nicht, vielleicht denke ich da auch böse, aber man hat manchmal so den Eindruck, auch gerade wenn man dann die Diskussion liest, wenn dann so ein Mini-Zusammenhang da ist, dass die positive Belohnung weniger das Wohlbefinden beeinträchtigt als die positive Bestrafung, dann steht da in der Richtung, muss man das noch weiter prüfen. Ja, das finde ich schade, dass dieser Eindruck entsteht. Und kann es auch sein, dass ich da mit einem speziellen Auge natürlich auch drauf gucke. Aber ich habe wenig Untersuchungen, eigentlich nur eine gefunden, wo auch mal untersucht wurde, dass eine positive Bestrafung auch gut und wirksam sein kann. Da ging es um Border Collies. Da wurde über Bestrafung halt über das körperliche Blocken gearbeitet. Wenn sie sich nicht gut verhalten haben, hat der Schäfer oder die Schäferin sie körperlich geblockt. Dann durften sie nicht hin zu den Schafen. Und wenn sie gut ihren Job gemacht haben, dann durften sie wieder hin zu den Schafen. Das war dann die positive Belohnung. Und da kam auch bei raus, dass das die effektivste Methode ist, das Verhalten oder so zu trainieren, dass man die Hunde möglichst schnell auch einsetzen kann, dass das auch nachhaltig ist. Das ist die einzige Untersuchung, die ich überhaupt in dieser Hinsicht gefunden habe.
Warte, es kam jetzt raus, dass was?
Dass so eine Mischung aus positiver Bestrafung und positiver Belohnung sehr nachhaltig und wirksam war.
Okay. Mhm.
Ne, dieses körperliche Blocken als Bestrafung, du darfst nicht hin zu den Schafen, als positive Bestrafung, ne, ich blocke den Hund körperlich, sag Bescheid, hier darfst du nicht weiter, oder ich gebe den Weg wieder frei, positive Belohnung, sie dürfen zu den Schafen. Ne? Also das wäre jetzt keine Starkzwangmethode, einfach mal körperlich zu sagen, nee.
Ja, wenn wir jetzt auf unser Training gucken, also auf die Art, wie wir arbeiten oder wie es bei Karnes vermittelt wird, dann geht es ja erstmal darum, Dinge anzulernen und dann durchzusetzen. Aber die Basis, auf der wir ja sowohl anlernen wie auch durchsetzen, ist ja immer eine Klärung der Beziehungsstruktur, die vorausgeschickt wird. Und ich unterstelle jetzt mal, dass wir alle, die das so gelernt haben, nicht hingehen würden und sagen würden, es wird jetzt einfach ein Hund bestraft, sondern wir gucken erstmal immer die Mensch-Hund-Beziehung an. Und es ist auch unfair, einen Hund zu bestrafen, wenn diese Beziehung überhaupt nicht geklärt ist, beziehungsweise es läuft halt tendenziell einfach auch in die Leere und es kommt nicht wirklich an und es so gesehen eben auch nicht effektiv. Zumindest muss man nicht so doll werden, wenn man es vorher geklärt hat. Und das heißt, es ist ja ein riesen Einfluss darauf, wie die Mensch-Hund-Beziehung ist, wie dann auch eben die Ergebnisse sind, sowohl mit Belohnung wie auch mit Bestrafung. Was würdest du sagen, spielt das überhaupt in irgendeiner Studie eine Rolle? Kann das eine Rolle spielen? Wäre das wichtig, dass es eine Rolle spielt? Wie ist das einzuordnen?
Also für mich wäre es sehr wichtig, dass das in den Studien eine Rolle spielt, weil wie du sagst, es wird ja ganz oft auch erhoben, ob aggressives Verhalten aus einer Bestrafung resultiert. Wenn die Beziehung nicht geklärt ist, wenn der Mensch keine Position hat, keine Leitungsfunktion, dass er auch fair bestrafen darf aus Sicht des Hundes, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der Hund entweder mit Emotionen Angst möglicherweise reagiert, das wissen wir nicht, oder dass der auch ins aggressive Verhalten gegen seinen Halter geht. Also es ist eklatant wichtig, vorher die Beziehung unter die Lupe zu nehmen und zu gucken, was können wir daran arbeiten. Und es ist ja nicht selten so, dass allein über die Beziehungsklärung, also wenn wir unser häusliches Programm angemessen, individuell angepasst an das Team, was vor uns ist, unterrichten, dass sich schon ganz viele Probleme oder Problemchen auch von alleine lösen, ohne dass man überhaupt noch in die entsprechenden Konflikte reingehen muss. Also ich habe das immer mal wieder. Und bei den Studien habe ich das nicht gefunden, aber im Umkehrschluss. Also ich habe hier eine Studie von 2007, Dominance versus Leadership in Dog Training, also diese Dominanztheorie gegenüber im Vergleich zu einer Leitungsfunktion im Dog-Training, im Hundetraining. Beides parallel geht nicht. Und da kam nachher irgendwie, das war bei der Diskussion, dass gesagt wurde, dass eine gute Führung, eine gute Leitung dadurch zustande käme, wenn der Besitzer klare Grenzen setzt für das Hundeverhalten, aber natürlich nicht über positive Bestrafung. Ne? Und dass das effektiv kommuniziert wird über Regeln, die immer oder die immer belohnt werden, wenn das richtige Verhalten gezeigt wird. Wenn nicht, soll man das ignorieren. Ne, was ja, das wissen wir auch, das bringt nicht immer was. Hängt immer davon ab, ob die Aufmerksamkeit des Halters gerade überhaupt gefragt ist. So, und wenn man das gut macht, dann resultiert daraus Ihrer Meinung nach eine Beziehung, in der das Verhalten des Menschen vorhersehbar ist, verlässlich und vertrauenswürdig. Auch hier klingt das schon wieder so raus, als ob das nur über positive Belohnung gehen würde. Ich finde, wenn die Bestrafungen gut gesetzt sind, es sind gute Lernsituationen für einen Hund, er weiß, wofür die Bestrafung kommt, er weiß, was er stattdessen machen soll. Wenn das vorhersehbar ist für den Hund, hat er weniger Stress, das ist übrigens nachgewiesen in anderen Studien, dann stellt sich der Halter, die Halterin auch verlässlich dar und ist dann auch vertrauenswürdig, dann ist das für mich auch eine gute Basis mit für eine gute Leitungsfunktion. Und das natürlich meiner Meinung nach gute Basis durch beide Methoden. Also sowohl Lernen durch positive Belohnung als auch, wenn nötig, Lernen durch positive Bestrafung. Ich habe jetzt mal die anderen beiden Operantenformen noch weggelassen. Also bleiben jetzt erstmal bei denen.
Jetzt als Beispiel, die haben, wenn der Hund nicht eine Treppe hochrennen sollte ins andere Stockwerk, dann den belohnt, wenn er es nicht gemacht hat?
Genau, also haben quasi gewartet oder haben verhindert, dass er da hochgeht. Das kann man ja auch machen, das wäre Management. Was sicherlich auch in einigen Fällen nicht das Schlimmste ist, aber dadurch lernt der Hund ja auch nicht, dass er das nicht soll. Ne? Wenn man Glück hat, lernt er, dass er später nicht mehr auf diese Idee kommt, aber es ist keine Garantie. Und in der Untersuchung sind sie noch weiter gegangen und das fand ich ganz schlimm, dass der Hund nur Kekse für Leistung bekommt, also Futter für Leistung. Der hat sonst kein Futter gekriegt, so nach dem, also
oh, wow.
Und das finde ich, also für mich ist das ethisch nicht vertretbar. Und dass ein Hund womöglich, also das wird er hoffentlich nicht tun, aber wenn nichts da ist, was man belohnen kann, dann schiebt er halt auch Hunger. Das ist für mich nicht in Ordnung, also wenn man das mal zu Ende denkt. Es klingt immer
aber
so nett.
Aber das habe ich tatsächlich jetzt auch schon mal gehört im Training, wenn Leute aus dem Training kamen und dort so gearbeitet haben, dass die teilweise echt ihre Hunde kaum noch gefüttert haben oder die Hunde einfach ja sehr wenig Hunger hatten, weil die halt über den ganzen Tag andauernd durchdressiert Kekse für alles Mögliche bekommen haben und es gab halt kein normales Futter mehr dann. Also die müssen jetzt gar nicht gehungert haben, aber es gab halt irgendwie, weiß nicht, 5 verschiedene Snacks für verschiedene Sachen und dann halt den ganzen Tag über dafür den Keks, dafür den Keks, dafür den Keks, dafür den Keks und bis hin, dass man dann im Training dasteht, im Erstgespräch kurz stehen bleibt und der Hund kurz nicht fiebt und dann kriegt der permanent Kekse reingeworfen. Die ganze Zeit, also einfach wie so ein Automat die ganze Zeit, auch total der Automatismus bei den Menschen, wenn ich dann sage,
ja,
lass
genau.
mal, die greifen immer wieder an den Futterbeutel automatisch und können das kaum lassen, mal nicht die ganze Zeit zu füttern.
Ja, genau. Da muss man sich ja auch immer wieder klar machen, durch dieses permanente Füttern, A, schüre ich eine Erwartungshaltung. Es kann sein, dass ein Hund dadurch weniger bis gar keine Frustrationstoleranz aufbaut. Und, aber da müsste man Nicole fragen als Tiermedizinerin, meiner Meinung nach ist das für den Magen-Darm-Trakt auch überhaupt nicht gut, wenn der Magen-Darm-Trakt die ganze Zeit beschäftigt ist. Also beim Menschen sagt man ja, es ist gut, wenn auch mal Pausen sind, bei diesem Intervallfasten zum Beispiel. Vielleicht ist das bei Hunden auch nicht anders.
Ja, wäre auf jeden Fall auch nochmal eine spannende Frage. Das heißt, das wäre ja richtig, richtig schwierig, aber dass man ein häusliches Programm vorschaltet, weil das ist natürlich so individuell. Also es geht ja eben um Beziehungen, Mensch-Hund-Beziehungen sind immer ganz, ganz unterschiedlich. Kein häusliches Programm ist genau wie das von jemand anderem. Also das ist ja, es wird ja individuell erarbeitet, sowohl mit den Menschen wie auch ja im Impulse oder wie auch Input von der Trainerin. Das heißt, das wäre ja richtig, richtig schwierig, das in der Studie mit einzubeziehen, oder? Also ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie man das gut machen könnte.
Ja, und ich hoffe, du fragst mich jetzt nicht wie, weil ich kann gut meckern an den Studien. Aber es ist richtig schwer. Also man wird das im Laufe unseres Podcasts auch merken, wenn man sich da weiter reindenkt. Es ist verdammt schwer, da gute Studien überhaupt zu designen. Und ich habe auch Respekt, also wirklich Respekt vor einigen Leuten, die wirklich versucht haben, viele Faktoren mit ja konstant zu halten oder zu berücksichtigen und sowas. Aber gerade weil es halt so individuell unterschiedlich ist und gerade wenn du dann Verhaltensuntersuchungen machst, da kommen ja so viele Faktoren mit rein. Was bringt der Hund genetisch mit? Was hat er schon gelernt? Was weiß er von seinem Menschen? So eine Untersuchung, die ist noch gar nicht so alt. Ich glaube, die kam auch von Herrn Miklóshi, den schätze ich sehr. Und er macht an sich sehr gute Studien, gut durchdacht. Und da war, damit man den Menschen nicht in Gefahr bringt, so ein Versuch. Man will aber auch den Hund nicht mega aggressiv machen. Und da war ein Versuch zu gucken, ob der Mensch dem Hund einen Knochen wegnehmen kann. Damit der Mensch halt nicht gebissen wird, wird das mit einer künstlichen Hand gemacht. Und damit wird dann der Hund berührt und versucht, dann den Knochen wegzunehmen. Das ist so unnatürlich. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich glaube, mein Dackel würde da gegen die Hand gehen, weil sie das nicht kennt. Ne? Die haben das ein bisschen vorher auch habituiert und alles. Aber das sind so unnatürliche Situationen. Dann ist man die Frage, was kriege ich da raus? Was kann ich mit den Ergebnissen machen? Also man muss das auch immer wieder kritisch diskutieren, was man dann an Ergebnissen raus hat. Und ich glaube, das ist teilweise auch echt mega frustrierend. Muss man
ja,
auch dazu sagen.
Was ich mich auch frage, also wir hatten ja schon die tolle Folge über Stellvertreterkonflikte mit Rainer und das kennen wir ja alle im Training auch, dass wir gerade Stellvertreterkonflikte nutzen, wenn wir zum Beispiel auch wissen, da brodelt es eigentlich eh. Also was jetzt rauskommen könnte, ist da. Das kommt nicht raus, weil wir durch einen Konflikt, den wir angehen, den Hund aggressiv machen, sondern der Hund hat ein gewisses Aggressionsverhalten in sich. Es kommt aber im Alltag vielleicht nie richtig raus, weil alles so über den Konflikt hinweggefegt wird, So, es gibt auch keine Verhaltensverbesserungen vielleicht. So, der Hund ist vielleicht auch schwierig im Alltag, aber es kommt nie an diesen Punkt, wo er zum Beispiel mal schnappig wird oder, ja, oder um es konkret zu sagen, seinen Menschen beißt oder ihm droht oder so. Aber wenn man dann sagt, so, ich habe dich die ganze Zeit in Watte gepackt und dir die Welt zu Füßen gelegt und jetzt sage ich, wir diskutieren mal und ich überhaupt nicht vorher die Beziehung geklärt habe, dann in einen Konflikt, nicht mal vorher kleine Stellvertreterkonflikte angegangen bin, sondern direkt in einer Studie in einen Konflikt gehe, dass es dann explodiert mit Hunden, die das vielleicht nicht gelernt haben und gar nicht wissen, dass ihre Menschen auch diskutieren können oder woher soll ich dann auch wissen, dass der Mensch sich auch in dem Moment so darstellt, dass er mit dem Hund in dieses Streitgespräch gehen kann. Und wenn es dann explodiert, dann ist der Hund aggressiv. Die Genetik war aber die ganze Zeit da. Es konnte nur nie rauskommen. Das ist ja dann auch ein total gruseliger Fehlschluss, oder?
Absolut. Und ich meine, das zeigt ja auch das echte Leben. Also ein Hund, den ich bei mir auf Pflegestelle hatte, Seppel, ich habe ihn auch immer liebevoll einen kleinen Kampfdackel genannt, der hat 6 oder 7 Jahre bei einem alten Ehepaar oder älteren Ehepaar gelebt und da war der null auffällig, weil die aber auch alles also zu seinen Bedingungen gemacht haben. Ne, die hätten gesagt, das ist der beste Hund auf Erden und Seppel hat da nie was gemacht. Dann mussten die leider ins Pflegeheim und haben den Hund abgegeben, der ist dann auch nach Schleswig-Holstein gekommen. Und hat dann, wenn ich das recht in Erinnerung habe, die Besitzerin massiv gebissen, als sie ihm die Pfoten sauber machen wollte. Also das war für ihn schon ein mega Konflikt, wo er gesagt hat, das darfst du nicht und ich will das nicht. Das zeigt das so schön, was du gerade beschrieben hast. Ne? Aber ich finde, man kann ja nicht dem Hund alles recht machen, nur damit er nicht aggressiv nach vorne geht. Für mich wäre immer der Weg, ihm zu erklären, so verhält man sich nicht. Da sind wir in der Erziehung. Ja.
Mhm. Genau. Schwierig, und, schwierig.
Ja, und wenn wir noch beim Aggressionsverhalten sind, wenn so im Fragebogen erhoben wird, sie arbeiten mit Bestrafung, ja, machen wir, ne, vielleicht sogar auch ganz gut hinterfragt. Und dann hat er sich der Hund schon mal gegen sie gewendet, hat er schon mal gebissen, hat er sich gegen andere Hunde gewendet und so weiter und so fort. Dann ist ja auch in der Regel nicht klar, hat er das schon gezeigt und infolgedessen wurde mit Bestrafung gearbeitet, weil die Menschen vielleicht hilflos waren und jetzt nicht mehr wussten, was sie machen sollten. Oder ist das tatsächlich durch eine Bestrafung entstanden, weil er sich nicht hat eingrenzen lassen, Beziehung wurde dann nicht entsprechend geklärt. Und gerade Aggressionsverhalten ist ja so multifaktoriell, dass man das auch gar nicht unbedingt zwangsläufig auf Arbeiten mit Bestrafung zurückzuführen kann. Da kommen ja noch ganz viele andere Faktoren dazu. Das sind so Bugs, die man bei Fragebogenerhebung halt schnell hat. Ne? Das, was ich eingangs schon mal sagte, man hat dann Korrelationen. Da arbeitet jemand viel mit Bestrafung und daraufhin viel aggressives Verhalten beim Hund. Das muss nicht ursächlich zusammenhängen. Das weiß man nicht.
Ich glaube, wenn man schauen würde, ob Canis-StudentInnen tendenziell aggressivere Hunde haben als vielleicht andere in einer anderen Hundetrainerausbildung, dann könnte das durchaus rauskommen, dass Canis-StudentInnen besonders aggressive Hunde haben, weil Canis-StudentInnen sich oft häufig Hunde aus dem Tierheim holen oder sich auf den Aggressionsbereich spezialisieren wollen und sich dann auch solche Hunde holen oder konfliktbereit vielleicht sind, konfliktannehmend arbeiten. Und das wäre ja dann wieder eine Korrelation, aber daraus ist nicht die Kausalität abzuleiten, dass durch das Training die Hunde aggressiv gemacht werden.
Genau, es ist ja eher andersrum, dass vielleicht, wenn versucht wurde, lediglich über positive Belohnung immer zu arbeiten, wenn das überhaupt gemacht wurde, vielleicht haben die auch Kekse für Laue gekriegt, weiß man ja auch immer nicht, dass darüber nicht entsprechende Grenzen gesetzt worden sind und der Hund dann in der Pubertät oder wenn er in die Adoleszenz kommt, mal eher Sachen ausdiskutieren möchte, dann seine Zähne auch mal einsetzt und dann werden die abgegeben. Und dann landen sie bei Leuten, die sich das noch zutrauen, die sagen, sie arbeiten noch mit diesen Hunden. Fair ist das nicht. Klar kann man, also das finde ich auch, wenn jetzt kein Problem da ist und es läuft alles, man hat den Eindruck, man arbeitet nur über positive Belohnung und da bin ich mir gar nicht sicher, ob das tatsächlich der Fall ist. Ich glaube, viele Menschen wissen auch gar nicht, was eine positive Bestrafung ist und dass sie das durchaus im Alltag mit ihrem Hund tun, ja, um Grenzen zu setzen. Und das wird halt auch nicht gut erhoben. Ich musste auch so lachen, die eine Studie aus Portugal, da wird dann unterschieden in den Gruppen, Die einen haben mit aversiven, also haben aversiv trainiert, also anscheinend rein aversiv. Dann gab es eine Mixgruppe und dann gab es die Gruppe, die ausschließlich über Belohnung gearbeitet hat. Und dann stand noch in Klammern, bewusst mit Strafreizen gearbeitet, bewusst mit beiden gearbeitet und bewusst mit Belohnung. Und danach haben sie die Gruppen eingeteilt. Es kann aber doch genauso gut sein, dass diejenigen aus der strafbasierten Gruppe, dass die auch unbewusst mit Belohnung gearbeitet haben. Dass sie ihren Hund mal nett angeguckt haben, dass sie mir gesagt haben, das hast du jetzt gut gemacht, mein Bub, oder mal gestreichelt haben. Aber die haben das nur nach bewusst und unbewusst dann nochmal unterteilt. Eigentlich hätte man das Ganze sich angucken müssen und dann entsprechend einteilen. Ne? Genauso wie die mit der Belohnung bestimmt auch mal unbewusst eine Bestrafung gemacht haben. Aber das kommt in der Statistik nicht rein. Und das verzerrt das Ganze dann auch wieder.
Ne? Mhm. Ja, gibt es noch Studien vielleicht? Hast du da was für uns, die besonders gerne und häufig zitiert werden, wenn es darum geht, rein positives Training in Anführungsstrichen oder Force-Free-Training oder so, wie man es auch immer nennt, zu begründen?
Ja, ich wühle hier gerade mal in meinen Papern. Also das eine ist diese, genau, das müsste die sein. Nein, die habe ich hier noch nicht. Also in der einen, da ist ein Methodenvergleich. Das ist die Studie aus Portugal. Die ist auch stark durch die sozialen Medien gegangen, ob es einen Unterschied macht in den verschiedenen. Jona, ich muss einmal mal suchen.
Kein Stress, nimm dir Zeit, in Ruhe zu gucken.
Genau, also eine Studie, die sehr oft herangezogen wird, das ist die, von der ich jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen habe, die aus Portugal. Das Training Method Meta, Evidence for the Negative Impact of Aversive-Based Methods on Companion Dogs. Also wie man auch schon raushört, auf Trainingsmethoden, die auf aversiven Reizen basieren. Und da hatten wir ja auch schon gesagt, eigentlich hat das mit guten Hundetraining aus unserer Sicht auch überhaupt nichts zu tun. Und die haben verschiedene Trainingsgruppen sich angeguckt von verschiedenen Hundeschulen, die zu dem Zeitpunkt auch nicht wussten, was untersucht wird. Und danach, wie die zum Teil trainiert haben, wo sie den Eindruck hatten, das wird jetzt bewusst gemacht, wurde dann eingeteilt, einmal in die Gruppe, die nur über positive Belohnung arbeitet oder aversive Reize, dann die mit beiden, also positive Belohnung und positive Bestrafung und dann noch eine nur mit positiver Bestrafung. Und da wollten sie halt gucken auch, ob das Wohlbefinden der Hunde beeinträchtigt. Und die haben dann Cortisolmessung gemacht, einmal eine Baseline, das wurde zu Hause gemacht, zu den gleichen Tageszeiten, damit man weiß, wie diese Basislinie ist von Cortisol bei den Hunden und dann nach dem Training. Und da kam zum Beispiel raus, dass die Gruppe, die strafbasiert gearbeitet hat, dass sie einen höheren Cortisolspiegel hatte, dann in Abstufung die Gruppe, die mit beiden gearbeitet hat und am wenigsten erhöhten Cortisolspiegel hatte die Gruppe mit der positiven Belohnung. So, und da wird natürlich jetzt rausgezogen, dass die Hunde aus dem strafbasierten Training ein beeinträchtigtes Wohlbefinden hatten. Jetzt muss man sagen, 20 Minuten nach dem Training, da ist der Cortisolspiegel auch noch nicht endgültig wieder abgebaut. So, und dazu kann man jetzt ganz viel sagen. Zum einen, wenn ich mit einer Strafe arbeite, dann will ich auch nicht, dass mein Hund sich damit wohlfühlt. Es ist ganz klar, dass der sich in dem Moment nicht wohlfühlt, sonst wäre es auch keine Strafe. Es ist etwas, was dazu führt, dass ein Verhalten seltener gezeigt wird. Ja, wenn er sich dabei wohlfühlen würde, also richtig Party, dann hört er doch mit dem Verhalten nicht auf. So, dann, also das wurde damit nicht berücksichtigt, dass das eigentlich eine ganz normale Folge ist, wenn die Strafe beim Hund auch angekommen ist. Genauso wurde auch überhaupt nicht mit in Berechnung gezogen, dass Cortisol auch erhöht ausgeschüttet wird, wenn man viel Spaß hat. Also Cortisol-Ausschüttung alleine heißt noch nicht, dem geht's nicht gut. Sondern es ist einfach.
Verweis auf unsere letzte Folge zum Thema Stress.
Genau. Ne? Es ist einfach, die akute Stressreaktion ist gestartet. Und daraus könnte ich aus diesen Ergebnissen, wenn man bösartig ist, könnte man auch sagen, ja, dann hatten die in der Belohnungsgruppe aber nicht so viel Spaß. Da war nicht so viel Aufregung. Ja, könnte man auch rein interpretieren. Das machen wir jetzt nicht.
Ja, das war langweilig da.
Ja, genau. Ne, die hatten nicht so viel Action, wie auch immer. Plus, dass die Gruppen, also das ist auch alles wieder auch eine relativ kleine Stichprobe. Aber man darf diese Werte halt nicht so einseitig interpretieren, immer nur in die eine Richtung.
Dazu habe ich noch mal eine Nachfrage. Ja. Und zwar, ich habe das Gefühl, immer wenn ich von wissenschaftlichen Studien um Hunde lese, werden Cortisolwerte gemessen. Und das wird sehr gerne irgendwie dann benutzt, um irgendwas zu begründen. Was ist denn mit den ganzen anderen Hormonen? Was ist denn mit Serotonin und Endorphin und sonst was? Vielleicht hatten die ja ganz viele nette Hormone noch und glückliche Hormone oder sonst was. Und genau. Von denen wissen wir ja jetzt gar nichts. Ja, wir haben ja nur Cortisol.
Ja, das ist halt schön leicht messbar. Das kann ich in den Haarspitzen messen. Da hätte ich das Langzeitcortisol, also jetzt nicht nur 20 Minuten später, sondern über einen längeren Zeitraum. Ich kann im Urin und im Speichel messen. In der Untersuchung von eben haben die Speichelmessungen gemacht. Die körpereigenen Opiate sowie Endorphine, das lässt sich nicht so schnell nachweisen. Ja, also das ist dann die große Problematik. Oxytocin ginge wahrscheinlich noch einigermaßen. Da könnte man noch schauen. Gerade mit der Cortisolmessung bei diesen Hunden, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, wenn die Hunde das nicht gewohnt sind, so gehandelt zu werden, also da muss mit einem Stäbchen die Backenschleimhaut abgestrichen werden. Das ist für einige auch schon wieder Stress, wobei der Cortisolspiegel ein bisschen verzögert ist. Aber das hat auch einen Einfluss. Also einige waren auch gar nicht in der Lage, den Cortisolspiegel darüber zu messen. Die konnten die Teststäbchen dann gar nicht richtig benutzen, weil die Hunde sich haben nicht händeln lassen in dem Bereich. Die sind dann wieder rausgenommen worden aus der Studie. Gut.
Dazu noch eine Frage zu der Studie. Ja, aber was ist denn auch das Ziel dann von der Studie? Weil, also die Sache ist ja, man kann ja als Ziel messen, also das klingt so, als ob das Ziel ist, zu messen, ob sich der Hund in dem Moment wohlgefühlt hat. Und dann wird das mit Cortisolwerten begründet. Ja. Das haben wir ja schon aufgedröselt, warum das auch ein bisschen zu kurz gedacht ist. Aber wäre nicht das eigentliche Ziel, ob es durch das Training dem Hund langfristig im Leben besser geht und auch dem Menschen langfristig mit seinem Hund besser geht? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund vom Jagen abhalten will, wir haben ja im Hundetraining auch einfach, sag ich mal, manchmal moralische Dilemmata, wo wir als Menschen und zusammen mit uns als Trainerin die Menschen entscheiden müssen oder entscheiden dürfen. Wählen Sie Weg A oder Weg B? Was ist denn besser für den Hund, wenn wir uns sein gesamtes Leben angucken? Heißt, zum Beispiel kann es sein, dass wir einen Hund abbrechen, wenn er jagen geht. So. Und wir das mit einer Unterbrechung machen. Das heißt, wir nutzen eine positive Strafe. Das ist nicht schön in dem Moment für den Hund. Der hätte in dem Moment wahrscheinlich lieber keine positive Bestrafung, sondern der hätte lieber einen Keks vielleicht. Ja? Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass dieser Hund dann ein Leben lang, weil wir ihn am Trainingsverlauf, in einem Ferntrainingsverlauf, vorher Beziehungsstruktur geklärt, Dinge angelernt und so weiter und so fort, in die Wiederholung gegangen, Kontext, das ganze Programm, wenn wir das gut gemacht haben und der kann dann ohne Leine laufen, hat mega die schönen Freiheiten im Leben und wir entscheiden, für diesen Hund ist unsere ethische, moralische Vorstellung, der hat einen höheren Mehrwert, wenn wir den ein paar Mal bestrafen, aber der freilaufen kann. Das wird ja überhaupt nicht berücksichtigt.
Nein.
Und für einen
nicht.
Anderen Hund kann es ja anders sein. Kann ja sein, dass wir sagen, nee, also bei dem müssen wir so doll bestrafen, der will so doll jagen, das machen wir nicht, den lassen wir nicht an der Schleppleine, finden wir fair.
Ja, ne? Und das wird überhaupt nicht probiert. Es geht immer nur um diesen kurzfristigen Effekt. Und da kann ich vielleicht einen kurzen Schlenk machen. Ich habe einmal ein Gutachten oder eine Gegendarstellung in einem gerichtlichen Verfahren geschrieben. Da hat ein Mensch mit einem Flooding gearbeitet bei einem Hund. Der hatte Angst vor Menschen, wollte sich nicht anfassen lassen. Und der hat den halt so lange angefasst, bis, also einfach nur ganz, also von seiner Seite entspannt aus angefasst, bis die Angst durch war bei dem Hund. Und das sieht nicht schön aus. Also der Hund sieht wirklich erbärmlich aus in diesem Moment. Kann man sich vielleicht vorstellen, aber es hatte den Effekt, also ganz kurze Zeit wirklich kein Wohlbefinden, kann man nicht anders sagen. Dem Hund ging es nicht gut in diesem Moment.
Das heißt aber ganz kurze Zeit, das heißt 10 Minuten,
ja.
20
ja,
Minuten.
10 Minuten.
5,
und
ja.
Danach war das Thema mehr oder weniger durch. So, und dieser Mensch hat dann eine Anzeige bekommen, dass das tierschutzrelevant sei. Man darf den Hund nicht in diesen Stress bringen. Alles, was vorher gemacht worden ist, hat zu keiner Besserung geführt. Und ich finde es tierschutzrelevant, einen Hund, der so eine Angst vor Menschen hat, da nicht rauszuhelfen. Der hatte ja dann in dem Bereich, wo er gehalten wurde, permanent Kontakt mit Menschen, war dann in diesem Dauerstress. Und durch das Training, vielleicht hätte man es auch noch über ein Habituationstraining besser machen können, das weiß ich jetzt nicht, darum geht es jetzt aber auch nicht, soll nur heißen, dass manchmal ein kurzer Schrecken besser ist als ein langer Schrecken. Und es war danach wirklich so, dass es dem Hund definitiv besser ging. Der konnte dann auch vermittelt werden und man konnte da gut mit weiterarbeiten. Und man muss, finde ich, auch immer denken, gerade wenn man jetzt mit solchen Hunden auch arbeitet, ein Hund wird ja auch nicht elend alt. Also da muss ich doch auch mal mit, also es steht ja auch im Tierschutzgesetz drin, ohne vernünftigen Grund. Für mich ist es ein vernünftiger Grund, wenn ich danach dem Hund eine so viel bessere Lebensqualität bieten kann. Und das wird null getestet. Ne? Es geht immer nur da, also ich bin jetzt ganz böse, also ich finde dieses Thema auch ganz schlimm. Ich habe immer so einen Eindruck, dass die Menschen es nicht ertragen können, wenn der Hund mal nicht glücklich aussieht. Und das zeigt sich auch in anderen Untersuchungen, wo denn darüber, dass ein Hund eine Low Posture gezeigt hat, also ein wahrscheinlich passive oder aktive Demut, das ist immer nicht ganz klar, ob sie das unterscheiden oder nicht, dass da dann, also aufgrund einer Bestrafung, da rein interpretiert wurde, dass der Hund Angst hatte. So, erstmal wissen wir nicht, ob er Angst hatte. Und zweitens weiß ich nicht, wie lange. Also, und dass ein Hund, wenn wir den bestrafen, mit einer passiven Demut antwortet, das ist in Ordnung, weil damit sagt er, ich akzeptiere das, ich habe verstanden. Und das heißt auch noch nicht, dass wir darüber in die erlernte Hilflosigkeit kommen. Das wird auch immer wieder gesagt. Ich weiß immer nicht, wo die Leute das herhaben.
Aber das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass man ja auch gucken muss auf die Menschen. Also das, da wurde ja jetzt gar nicht drauf eingegangen. Also nicht nur auf die Lebensqualität der Hunde, sondern auch auf eine gesteigerte Lebensqualität der Menschen. Also gerade wenn wir irgendwie dran denken, dass da Kinder mit im Haushalt sind oder der Hund eine Gefahr für die Umwelt sein könnte oder so. Das sind ja auch, das wären ja auch Ziele, die auf ein gutes Training schließen lassen. Das ist ja nicht nur das Wohlbefinden in dem Moment. Also wie oft in meinem Leben habe ich mich schon mal nicht wohlgefühlt und ich musste trotzdem durch Situationen durch. Aber das war sehr, sehr gut, dass ich da durch musste, weil ich habe dadurch ganz viele Freiheiten erhalten oder sonst was. Und das ist ja sowas von zu kurz gedacht, auch als Studienziel, sich nur das Wohlbefinden eines Moments vorzunehmen.
Und da darf man vielleicht den Wissenschaftlern...
Man merkt, ich werde emotional, da kann ich mich auch ein bisschen reinsteigern gerade.
Ich finde das Thema ganz schrecklich. Ich habe mich auch sehr geärgert, als ich diese ganzen Studien noch mal so am Blog gelesen habe. Also da hatte ich nicht so die beste Laune, muss ich dazu sagen. Weil sich auf die auch immer berufen wird, wenn es ums Gesetzesänderungen geht und solche Sachen. Und das finde ich ganz schlimm.
Also das wäre ja zum Beispiel so, wie wenn man zum Beispiel jetzt ein Kind vom Ertrinken rettet und es deswegen festhalten muss, aber man sagt, nein, ich bin grundsätzlich gegen Gewalt, deswegen darf man es nicht retten.
Ja.
Also jetzt so, das ist natürlich jetzt die super überspitzte, höchste Form, sag ich mal, dass man da sagt, da nimmt man jetzt schützende Gewalt und da würde ich jetzt auch diesen Gewaltbegriff nehmen sozusagen, aber im Grunde, wenn man es runterbricht, ist es ja das im Kleinen dann.
Ja. Wir haben ja in Deutschland die Gesellschaft für Tierverhaltensmedizin und Therapie. Und die sind auch oft dabei, wenn es um Entscheidungsfindung geht, was, ne, was man verbieten soll und was nicht, was erlaubt ist. Und die schreiben in einem Brief, dass der Zusammenhang zwischen aversiven Trainingsmethoden und dem Auftreten von Verhaltensproblemen in diversen wissenschaftlichen Studien beschrieben wurde. So, beschrieben. Und weiter unten schreiben sie, gute und verantwortungsbewusste Hundetrainer arbeiten mit Techniken, die auf dem Belohnungsprinzip basieren. Sie erreichen langanhaltende Problemlösungen, indem sie moderne Techniken verwenden, die dem neuesten Stand der Wissenschaft entsprechen, ohne dass dabei Stress, Angst und Schmerzen ausgelöst werden. A, ist da noch gar nichts wirklich bewiesen und ich finde es schlimm, dass sie das einfach unkritisch da formulieren. Und das finde ich ganz schlimm, weil es ist eine extrem, also es ist eine Expertengruppe. Und die da so ihre eigenen Dinger durchdrücken. Es ist auch nicht bewiesen, also A, sind es nicht moderne Techniken, die verwendet werden. Das wird ja dann häufig auf Klickertraining oder Arbeit mit Belohnung und so weiter. Das gibt es schon lange. Und wo steht denn, dass da kein Stress, Angst und Schmerz ausgelöst werden? Also diese Untersuchungen gibt es einfach nicht. Genauso, wenn ich mit Belohnung arbeite und ich halte die Belohnung vor, das stresst einen Hund. Mhm. Wo ich auch immer sagen muss, das muss ich halt so auf dem Level machen, dass das dann passt für den Hund, dass er noch im Stressbereich ist, mit dem er arbeiten kann. Aber das ist doch, wenn ich mit Bestrafung arbeite, genau das Gleiche. Und es wird bei Stress null unterschieden, ob es sich um Eustress handelt, ob es sich um toleranten Distress arbeitet oder ob bei Bestrafung grundsätzlich der toxische Distress ist. Also da wird nicht unterschieden, dass Stress nicht gleich Stress ist. In der Regel wird das auch in anderen Untersuchungen überhaupt nicht unterschieden. Und ob tatsächlich Angst gezeigt wird, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Da sind wir immer sehr schnell dabei, das irgendwo rein zu interpretieren. Da gibt es jetzt auch gerade ein wunderbares Buch auf dem Markt, die das auch nochmal schön beschrieben hat. Das ist von der Lisa Feldman-Barrett. Die sagt, dass wir sehr schnell dabei sind, was rein zu interpretieren. So hat man zum Beispiel bei Ratten, und darauf basiert ganz viel von dem, was dann in Folge gekommen ist, Ratten einen Ton dargeboten, irgendeinen Pfeifton, und daraufhin gab es einen Stromstoß. So, mit der Zeit war es dann so weit, dass sie nur noch den Ton hören mussten und sind dann erstarrt, wie vorher auch bei dem Stromstoß. Das ist im Prinzip eine klassische Konditionierung, was da abgelaufen ist. So, und dieses Erstarren, wenn sie diesen Ton dann schon gehört haben oder in der Einarbeitungsphase bei dem Stromstoß, da wurde gesagt, jetzt haben die Ratten Angst. Das kann ich aber gar nicht raus ableiten. Das Verhalten, Erstarren, ist ein Verhalten, das ist keine Emotion. Das kann ich beobachten. Ob das Tier Angst hatte, weiß ich nicht. Daraus wurde ja ganz viel abgeleitet, auch dass die Mandelkerne das Zentrum der Angst sind und so weiter und so fort. Der Forscher Ledoux hat schon seine Fehlinterpretation schon längst zurückgenommen und sagt, das geht gar nicht. Und dass wir das da so schnell reininterpretieren. Genau, also was man da hat, ist der mentale Inferenz-Fehlschluss. Und das ist etwas, da sind wir doch permanent dabei. Wir sind permanent dabei, in Hunde irgendwelche Sachen rein zu interpretieren, wie sie sich gerade fühlen. Und letztendlich wissen wir es nicht. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie fühlen, und ich nehme auch an, dass sie Angst und Furcht haben. Aber allein bei dieser Ratte, die da erstarrt ist, kann ja auch sein, dass sie aus Wut erstarrt ist. Muss ja nicht aus Angst sein. Ich glaube, ich wäre auch wütend, wenn ich einfach so einen Stromstoß kriegen würde. Also man muss einfach vorsichtig sein mit diesen Interpretationen. Und jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, was ich von einer Kollegin gehört habe. Die kommt aus, ja, irgendwo aus Deutschland und hat diese Prüfung für den Paragraph 11 gemacht oder machen wollen. Und in einem Gebiet, wo bekannt ist, dass man nur über positive Belohnung arbeiten darf und niemals über positive Bestrafung, da hat sie die Aufgabe bekommen, einem Hund beizubringen, an der Bordsteinkante Sitz zu machen. Das hat sie dann auch alles wunderbar per Klicker aufgebaut und lief auch gut, meinte sie. Und am Ende, als alles beendet war und der Hund aufgelöst worden ist dann und war klar, dass jetzt das Training in dem Sinne vorbei ist, schüttelt er sich. Und das war Auslöser, dass diskutiert wurde, ob die Kollegin da durchfällt oder nicht, weil der Hund zu viel Stress gehabt hätte. Und das ist doch irre. A, ist es nicht immer so, dass Schütteln gleich Stress heißt. Das kann auch aus einem ganz anderen Kontext sein. Dann wissen wir nicht, wenn es stressbezogen war, was ist denn der Stressor? War es das Training? War es vielleicht die Stimmung von der Prüferin oder dem Prüfer? War irgendwas anderes? Ist irgendwo ein Hund vorbeigegangen, der ihn gestresst hat? Also das ist irre, das so eng zu interpretieren.
Das geht so an jeglicher Lebensrealität auch vorbei.
Ja, an normalem Menschenverstand, wage ich jetzt mal zu sagen.
Das ist irgendwie so, ja, egal, ich steigere mich jetzt nicht.
Ich finde das ganz schlimm, was da passiert. Ich weiß von vielen Hunden, also meine Hunde auch, wenn die gespielt haben, schütteln die sich. Dann gibt es wieder eine Spielaufforderung, dann geht das Spiel weiter. Da würde ich doch nie auf die Idee kommen, dass sie jetzt einen toxischen Distress hätten und ich würde das Spielen verbieten. Also geschüttelt wird sich ja auch oft, wenn was beendet ist und was Neues anfängt. Das hat nicht immer was mit einem Distress und dann schon gar nicht mit einem toxischen Distress zu tun. Also mir ist das immer alles zu einfach in Schubladen gepackt. Es wird ja der normale Menschenverstand und das Bauchgefühl wird ausgeschaltet. Hunde werden.
Und der Weitblick fehlt.
Ja. Also ich fand es schlimm.
Hättest du noch eine Fallbeispielanalyse, da ein Beispiel für uns? Jetzt haben wir viel Fragebogen und so besprochen. Gibt es da noch was, was du für uns hast?
Ja, da wird eine immer ganz gerne zitiert, auch in diesem einen Überblicksartikel, der auch oft zitiert wird. Und da ist ein Fall, da wird ein Hund im strafbasierten Training quasi an den Vorder-, also am Halsband von den Vorderfüßen geholt. Ich glaube sogar richtig in die Luft und das nennen die Helikoptern in dem Moment. Aus meiner Sicht auch total unnötig, unangemessen. Die Folge ist dann auch nicht schön. Der Hund hat dann tatsächlich Verletzungen im Halswirbelbereich. So, dass das nicht toll ist, da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Und dass man so nicht trainiert, muss man auch nicht drüber sprechen. Also und daraus wird jetzt gestrickt oder wird gerne mit dazu genommen, wenn man argumentiert, warum man mit positiver Bestrafung nicht arbeiten sollte. Und das finde ich auch wieder so irre. Es gibt ja, wie wir schon hatten, es gibt ein Range von Intensitäten von positiver Bestrafung. Und wie du gesagt hast, klar, man guckt auch, der Hund entscheidet, was nachher für ihn eine positive Bestrafung ist und was nicht. Aber dass man da natürlich nicht dermaßen ja hart reingeht, ich glaube, darüber müssen wir auch gar nicht sprechen. Was ich nur wieder so irre finde, dass das zu herangezogen wird, um diesen Weg zu gehen, positive Bestrafung möglichst aus dem Hundetraining wegzuhaben. Das finde ich total irre. Also es gibt auch genauso viele oder ich kenne ein Beispiel, da wurde ein Hund mit Klicker so weit gebracht, dass der war aggressiv auffällig geworden, der hat irgendwie seinen Menschen gebissen und dann wurde trainiert, dass er auf Blick gibt's Klick und dann gibt's Futter. Und das hat dazu geführt, dass er in Folge, wenn nicht schnell genug Klick und Futter kam, er den Menschen, der direkt vor ihm war, dann auch angegangen ist. Also null Frustrationstoleranz und das aggressive Verhalten war nachher dermaßen etabliert, dass man da auch nichts mehr machen konnte. Also es wurde sich von vielen Leuten angeguckt, sodass der sehr wahrscheinlich, also ich bin mir sehr sicher, dass der eingeschläfert werden musste. Und das wäre doch jetzt irre, daraus abzuleiten, dass wir mit Klickern nicht mehr arbeiten.
Ja.
Ja, macht doch auch kein Mensch, weil man weiß, dass man mit Klicker auch wunderbar arbeiten kann. Und
das wäre ja so wie bei Ärztinnen jetzt zum Beispiel, die verschiedene Sachen in der Schulmedizin zur Verfügung haben, verschiedene Medikamente. Und wenn die jetzt ein Medikament immer falsch geben würden, wo es komplett kontraproduktiv ist, dann zu sagen, man verbietet dieses Medikament, obwohl es eine schwierige Krankheit heilen oder da eine Verbesserung hervorrufen könnte. Und dann würde man sagen, nee, also du darfst jetzt halt schon nur noch Teekräutermischungen anbieten, weil vielleicht gibt es irgendeinen Arzt, der kann mit diesem Medikament nicht umgehen oder so.
Ja. Und es liegt doch immer an dem Menschen, also entweder dem Trainer, der das unterrichtet, ob er das gut oder schlecht macht. Genauso an dem Menschen, ob das jetzt Belohnung ist oder Bestrafung, ob er das gut oder schlecht macht. Die Risiken sind für mich bei beiden die gleichen. Ne, also es ist genau der gleiche Kram, hatten wir auch schon mal besprochen. Das Timing muss stimmen.
Man kann sich auch mit zu viel Tee vergiften, wenn man nichts anderes mehr zu sich nimmt, als nur noch den einen Kräutertee, der viel zu hoch dosiert ist. So.
Ne? Ja, auch einfach mit, indem ich zu viel Wasser trinke. ist auch nicht gut. Ich weiß nicht genau, ab wie viel Litern, aber auch das, also die Dosis macht es, wie so oft.
Ganz häufig liest man auch immer, dass daraus geschlossen wird, dass strafbasiertes Training nicht die Lösung ist. Aber wenn ich jetzt angucke, wie die meisten TrainerInnen, die ich kenne, arbeiten, dann würde man ja auch, also von der begrifflichen Definition, würde ich bei keinem sagen, dass diese Person strafbasiert arbeitet, sondern es auch im Training Strafen gibt. Also es gibt bestimmt irgendwo TrainerInnen, die arbeiten, die bauen mit Strafen auf und die arbeiten wirklich nur oder fast nur geht ja auch wieder gar nicht, aber die wirklich nicht den anlernenden Bereich haben, sondern alles nur über Strafen anlernen und durchsetzen und doll. Aber ganz ehrlich, ich kenne niemanden, der so arbeitet. Ich weiß auch nicht, in welchem Untergrundloch die sich alle verstecken sollen, die nur strafbasiert arbeiten.
Ja.
Und ich höre mich echt viel um und ich will gar nicht sagen, dass es das nicht gibt, aber das wird so oft hervorgetan, die Aversivler oder die strafbasiert arbeiten. Ich kenne die nicht. Wer sind die?
Ja, bin ich ganz bei dir. Und das will ja auch keiner, dass so gearbeitet wird. Ne? Also, und es kann durchaus der Eindruck entstehen, wenn man beim einen oder anderen guckt, dass die vielleicht mehr mit positiver Bestrafung arbeiten, aber das liegt dann auch häufig daran, dass Menschen dann vielleicht beim Positivtrainer nicht weiterkommen, alles versucht haben, das über positive Belohnung aufzubauen, aber dann doch an Grenzen kommen. Das finde ich auch nicht schlimm. Man muss es nur sehen und dann wird halt die ein oder andere Sache über positive Bestrafung auch abgesichert. Ne? Und dann weiß man, dass der Hund im Prinzip ja schon weiß, worum es geht, guckt sich das vorher nochmal an, hat er das wirklich begriffen? Dann geht man halt auch eher in die Bestrafung rein. Aber wie du auch vorhin sagtest, natürlich erst wird alles andere vorher auch abgeklärt, was da im Erstgespräch, häusliches Programm, damit ich mir ein gutes Bild davon machen kann und überprüfe an dem Hund auch nochmal, ob er wirklich verstanden hat, was er soll. Und was ich ganz vernünftig finde, ich habe einmal einen Vortrag von Jean Donaldson vor Weihnachten jetzt irgendwann gehört. Das ist eine Verhaltensforscherin in den Staaten, die ist sehr anerkannt. Die würde ich eher auch den Menschen zuordnen, die versucht, alles über positive Belohnung zu machen. Aber die hat auch gesagt, A, nutzt es überhaupt nichts. Also genauso wie Menschen nichts nutzen, die oder Trainer nichts nutzen, die schlecht mit positiver Bestrafung arbeiten, nutzen genauso wenig Trainer und Trainerinnen etwas, die schlecht mit positiver Belohnung arbeiten. Und sie hatte da ein Fallbeispiel von einem Hund, mit dem über 6 Jahre versucht wurde, über positive Belohnung ein Problem zu lösen, wo sie auch gesagt hat, dann muss man mal Lebensqualität und Lebenszeit mit einkalkulieren. Und dann gibt es halt auch Fälle, wo man mit positiver Bestrafung dann auch arbeiten muss. Dass man so nicht anlernt und dass man das nicht als erstes macht, darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber sie sagt auch, dass es nicht ganz ohne geht. Alles andere ist lebensfremd. Und das fand ich schon sehr stark, dass sie das geäußert hat. Und auch wenn man sich, gibt einen Verband aus den Staaten, das ist der American Veterinary Society of Animal Behavior, und die sagen auch, da wird Bestrafung nicht grundsätzlich ausgeschlossen, also auch nicht die positive, aber die sagen genau so, wie wir das auch denken, dass wir im Anlernbereich natürlich über positive Belohnung arbeiten und dann zur Absicherung bei dem einen oder anderen Hund. Gibt mit Sicherheit auch Hunde, wo man es nicht absichern muss, weil die einfach alles richtig machen wollen. Dann muss ich da im Training auch nicht mit einer positiven Bestrafung arbeiten. Was soll das? Aber wenn ein Thema da ist, muss es eine Option sein. Und dann wäre es auch gut, wenn das Leute machen, die das vielleicht auch gelernt haben und die auch wissen, was sie tun. Dass es nicht so aus der Wut heraus beim Besitzer dann so gemacht wird, weil das endet nicht gut. Jetzt habe ich hier noch... Mal gucken, was das ist. Das ist, glaube ich, auch ein Review oder Review-Artikel. Ich sage das immer falsch. Über Hundetraining, Welfare, Learning Ability, also Lernfähigkeiten und Current Standards. Und ich meine, das war von 2018. Genau, und da werden auch noch mal so sämtliche Studien zu dem Thema aufgeführt, aufgelistet. Sowohl dieser Autor oder diese Autorin als auch von diesem anderen Review-Artikel von, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, das ist aus Israel eine Untersuchung, Gal Ziff. Der Autor ist von 2017. Die listen das wunderbar auf und sind beide auch sehr kritisch in dem, ob man das wirklich da rausnehmen kann. Und das finde ich dann auch wieder so spannend. Es wird sich auf diese Artikel immer berufen, wenn es darum geht, dass man nicht mit positiver Bestrafung arbeiten darf. Aber die Kritik, die diese Autoren äußern, die kommt gar nicht mit rein. Also hier wird auch geschrieben von dem Gelziff, dass da möglicherweise eine Einseitigkeit ist bei den Studien, dass die Fragebogenstudien nicht sehr aussagekräftig sind, weil Ursache-Wirkungsziehungen rein interpretiert werden, die man gar nicht rausziehen kann. Und das findet er sehr bedenklich. Dass es zum Teil zu wenige, dass die Stichproben zu klein sind. Oder, das hatten wir noch gar nicht, dass Extremgruppenvergleiche gemacht werden. Also dann wird an Laborbiegeln, die Zeit ihres Lebens nur im Labor, im Kasten so ungefähr gesessen haben, an denen werden solche Untersuchungen gemacht. Das hat ja mit dem echten Leben nichts zu tun oder mit einer kleinen Gruppe von Diensthunden. Also man muss sich dann, also muss sich das wirklich genau angucken, was da gemacht wird. Die Autoren von den Review-Artikeln, die sind in der Regel auch sehr kritisch dazu. Also die sagen nicht, dass man das da komplett draus ableiten kann. Die sagen immer, es gibt Hinweise darauf, dass es so sein könnte.
Mhm. Ja, spannend. Also es heißt auch, dass teilweise sogar Studien gut diskutiert werden und dann aber die nicht so richtig zu Ende gelesen werden, teilweise die Diskussion, sondern sich auch die Punkte gerne mal rausgezogen werden, die das eigene Bild ganz gut unterstützen.
Mhm, genau. Ich glaube, das machen wir alle so ein bisschen. Also da, ne, dazu sind wir Mensch. Wir gucken natürlich, dass man Argumente findet für das, was man richtig findet.
Da gibt es auch so einen Begriff für, wenn man immer das eigene bestätigt haben will. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt an Homöopathie glauben würde oder Homöopathie als gut empfinden würde, dann würde ich vielleicht eher auf Google-Artikel gehen, die mich ansprechen, die mich darin bestätigen, dass Homöopathie sinnvoll ist. Andersrum, wenn ich das nicht mein Ding ist, dann würde ich vielleicht eher einen Podcast suchen, der aufklärt und das auseinandernimmt und sagt, warum das keinen Sinn ergibt.
Genau. Ne? Mir fällt jetzt der Begriff leider auch nicht ein. Aber das ist nur menschlich, dass man das sucht, was das eigene Weltbild stärkt. Und es ist ein Teil von selektiver Wahrnehmung, ne? Also wie man die Artikel auch liest. Da können wir uns alle nicht komplett von frei machen. Aber ich finde insbesondere, wenn es Entscheidungsträger sind oder Rinnen, sei es jetzt in der Gesetzgebung, sei es Paragraph 11, ich erwarte, dass die, weil sie sich ja als Experten auf diesem Gebiet bewegen oder als ja, sogenannte Expertin, dass die in der Lage sind, das ein bisschen kritischer einstufen zu können und da nicht ihr eigenes Weltbild reinbringen oder so wenig wie möglich. Ein bisschen Mensch muss und darf man ja auch sein, aber ich finde, man muss immer schauen, wo es herkommt. Einigen ist sich auch mittlerweile bewusst oder sind sich mittlerweile bewusst, dass es eine ethische Frage oft ist. Also das sind für mich dann tatsächlich schon Menschen, die sagen, naja, wissenschaftlich kann man das wahrscheinlich gar nicht sagen, dass man mit positiver Bestrafung nicht auch nachhaltig und fair arbeiten kann. Die gehen dann auf die ethische Stufe und sagen, oder ethisch-moralische Stufe und sagen, aber weil wir Mensch sind, wollen wir das anders machen. Und da hake ich dann aber auch immer wieder so ein bisschen, letztendlich müssen Hunde verstehen, sollen uns verstehen, inwieweit ist es für das Wohl des Hundes sinnvoll, so zu agieren. Ja, also wenn man sich Hunde untereinander anguckt, war gerade wieder beim Ethogramm Wolf, da finden Bestrafungen statt. Und es ist nicht so, dass man Eindruck hätte, dass die Tiere nach so einer Bestrafung oder auch bei den eigenen Hunden, dass sie danach stark im Wohlbefinden eingeschränkt sind. In dem Moment ja, da geht es ihnen nicht gut. Aber das ist meistens ratzfatz wieder gegessen und darüber lernt man sich auch kennen und weiß, was erlaubt ist und was nicht. Und warum sollen wir uns da drüber stellen und sagen, nee, ich kann das nicht sehen, dass du in dem Moment nicht glücklich aussiehst, deswegen machen wir das anders. Das finde ich nicht fair. Und ich habe auch oft das Gefühl, da gibt es bestimmt auch einen Begriff für, dass das alles so hoch emotional diskutiert wird. Also da fehlt mir manchmal so ein bisschen die Sachlichkeit.
Ja, wir haben ja jetzt schon ganz viele Schwierigkeiten so ein bisschen rausgearbeitet, aber vielleicht hast du für mich auch nochmal einen Vergleich, wenn wir uns jetzt eine andere Tierart angucken, was da Unterschiede sind, wenn wir uns jetzt zum Beispiel nur Ratten angucken würden, im Vergleich zu, wenn wir uns unsere Haushunde angucken, wie man so eine Studie gestalten müsste, damit da überhaupt was rauskommt, was man als valides Ergebnis betrachten kann.
Ja, wow, super schwierige Frage. Ich finde, also diese Besonderheiten, die wir haben, ist, dass der Hund mit seinem Menschen ja sehr eng agiert. Und wir als, also darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, dass da eine enge Beziehung auch besteht. Das haben wir so, also in diesem hohen Bereich haben wir das, glaube ich, nicht zu anderen Tieren, anderen Haustieren. Zumindest ist mir da keine Untersuchung bekannt. Das heißt auch nicht, dass ich da abspreche, dass es da auch nicht enge Bindungen gibt oder enge Beziehungen. Aber beim Haushund haben wir halt auch das Besondere, dass die uns fast überall hin begleiten. Die liegen bei uns mit auf dem Sofa, die können mit in Urlaub, die kommen mit zu Seminaren. Man macht unheimlich viel auch mit denen. Also es ist wirklich ein enger Sozialpartner teilweise. Und das ist ganz schwer rauszukriegen, wenn man jetzt eine, also ich wäre immer nicht so für eine Fragebogenerhebung, sondern ich wäre dafür, dass man sich Mensch-Hund anguckt, aber jetzt auch nicht in so einem gestellten Setting. Und jetzt fängt es nämlich schon an. Es ist dann natürlich nicht so vergleichbar, aber ich glaube, um wirklich herauszukriegen, was läuft denn da so, müsste man wirklich Mensch-Hund, das hat Dorit Feddersen-Petersen ja schon mal angefangen, indem sie in diesem Buch Hunde und ihre Menschen beschrieben hat, nicht nur gestellte Situationen, sondern den ganz normalen Alltag gefilmt und das dann sich angeschaut. Irgendwo habe ich das auch gelesen und das sprach mir so aus der Seele. Es geht gar nicht, wenn es um Beziehung und Bindung geht, gar nicht so um die kleinen Trainingssituationen, die wir bewusst herstellen, sondern es geht um das ganze Miteinander im Alltag. Und das müsste man sich meiner Meinung nach angucken, um erstmal so eine Beziehungsqualität herausarbeiten zu können in verschiedenen Situationen. Und dann auch, das wird man ja dann mitfilmen, wann wird belohnt, das ist vielen ja nicht bewusst, wann wird auch mal bestraft, das ist auch vielen nicht bewusst, raus aus diesen Trainingssituationen. Weil ich glaube, das würde ein in ein vernünftiges Studiendesign umsetzen sollte. Und ich glaube, was man halt machen kann, und das machen ja ganz viele Forschergruppen auch, dass die recht kritisch auch mit ihren Ergebnissen umgehen und sagen, aus den und den Gründen betrachtet man das jetzt nur aus der Seite. Und das fehlt noch aus den und den Gründen. Es ist nur immer, was aus den Ergebnissen nachher gemacht wird. Ich erinnere an dieses eine Beispiel, das war, ich glaube, von Juliane Kaminski, die den Border Collie Rico damals untersucht hat, wo er nachher auch rauskam, dass er dieses Fast Mapping kann, dass er über Ausschlussverfahren
der diese ganzen Sachen auswendig konnte oder diese vielen Wörter unterscheiden konnte, ne? Ja, genau.
Genau. Und da wurde nachher dann ja geschrieben in der Presse, Hunde sind so intelligent wie 3-jährige Kinder oder 4-jährige Kinder. Das hat sie nie gesagt. Ne? Also nirgendwo steht das in den Veröffentlichungen, aber das wurde rausgezogen. Ja, es fehlt mir manchmal, glaube ich, einfach die Veröffentlichung wirklich mal sich gut anzugucken und nicht sich so Schlagwörter rausziehen, was man halt braucht, um seine Meinung zu argumentieren, sondern mal zu Ende lesen. Wäre so mein Wunsch. Mhm. Jetzt habe ich mich wieder rumschlawinert.
Und wie verhält es sich mit wie verhält es sich mit unterschiedlichen Rassen? Also ich habe ja jetzt die Ratte genommen im Gegensatz zum Haushund. Da haben wir ja jetzt auch noch mal einen riesen Unterschied, oder? Also wenn wir jetzt uns eine Studie nur mit Akitas angucken, dann werden wir andere Ergebnisse bekommen, als wenn wir uns eine Studie mit, weiß nicht, nur Labradoren aus der Arbeitslinie, aus der einen Linie in Süddeutschland angucken.
Ja, also einmal haben wir eine Vielfalt an Rassen plus ihre Mischlinge plus, dass die Rassen nicht mehr für das gezüchtet werden, also in der Regel oder immer weniger, für das sie ursprünglich mal da waren. Das heißt, da schwemmt jetzt auch alles auf. Es ist nicht mehr ganz klar, wenn ich einen Border Collie kriege, wie verhält er sich. Das war früher, wenn ich mir einen aus der Arbeitslinie geholt hatte, wusste ich ungefähr, womit ich rechnen kann. Also auch das weicht immer mehr auf. Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Genetik und wir haben, wenn die ins Training kommen sind oder auch an Studien teilnehmen, das ist ja zum Teil vom Alter von bis, also unterschiedliche Altersstufen. Dann kommt noch hinzu, wie haben die denn bis dahin gelebt? Was haben die erlebt? Zum Teil weiß man das nicht. Zum Teil, wenn man die Halter und Halterin fragt, ist das natürlich auch schon wieder subjektiv eingefärbt. Das ist nicht objektiv. Ist bei mir auch nicht. Wenn ihr mich fragt, wie sind die Hunde bei mir aufgewachsen, kann ich das nur aus meiner Sichtweise, wie ich das interpretiere, darstellen. Wenn jemand sich das von außen angucken würde, würde er vielleicht ein paar Dinge ganz anders interpretieren. Das macht es auch wiederum so schwierig. Haben die Hunde gelernt zu lernen? Durften sie lernen? Geht es ihnen gesundheitlich gut? Gut, das wird bei den meisten Studien, wenn kranke Hunde sind, die dürfen nicht dran teilnehmen. Aber das sind alles Faktoren, die ich mit reinnehmen muss. Und was für mich auch, da sind wir wieder beim Mensch-Hund, meine Hunde verhalten sich auch anders, wenn sie mit mir unterwegs sind, als mit irgendjemand anderem. Was prüfe ich denn da letztlich? Das muss man sich immer fragen. Was teste ich da und ist das reliabel? Kriege ich das Ergebnis nochmal wieder? Und von welchen Faktoren ist es abhängig?
Das heißt, wir hatten ja eingangs sozusagen eine Fragestellung. Was würdest du sagen, vielleicht so als kurzes Schlussfazit, entspricht positives Training dem neuesten Stand der Wissenschaft?
Ganz klare Antwort, nein. Also A, lässt sich das nicht in den wissenschaftlichen Untersuchungen zeigen und auch schon gar nicht in den Untersuchungen, die immer herangezogen werden von Entscheidungsträger und Rinnen. Da ist das meiner Meinung nach nicht drin. Für mich wäre auch immer noch nach einem normalen Menschenverstand, dass die Methode an sich nicht das Schlimme ist, sondern wie es eingesetzt. Und da bin ich wieder dabei, normalen Menschenverstand. Aber dazu müsste man wirklich dann auch eine entsprechende Studie machen, damit man das wiederum gut auch nachweisen kann. So, jetzt ist mir gerade noch eine Sache eingefallen, Jona. Ich hatte ja vorhin über das eine Gutachten gesprochen. Erinnerst du dich? Bei dem Flooding. Und da wurde Bezug genommen auf einen Artikel aus einer Hundezeitschrift, dass Bestrafung unnötig Stress hervorheben würde und dass man bei Angsthunden mit systematischer Desensibilisierung arbeiten muss und sowas. Und das, finde ich, ist natürlich auch ein Witz. Und das war in dem Gutachten von denjenigen, die die Anzeige gestellt haben. Also die haben sich auf einen Artikel aus einer Hundezeitschrift berufen, noch nicht mal auf eine vernünftige wissenschaftliche Arbeit. Und in diesem Artikel wurden auch keine Quellen genannt. Das ist so, als würde ich mich, ich bin jetzt auch wieder ganz böse, auf einen Artikel aus der Gala oder Echo der Frau, falls es das noch gibt, berufen. Das geht doch nicht. Ich meine, da müssen doch... Das ist manchmal so absurd, was man da am Rande immer so mitkriegt. da müssen doch belastbare Studien dann rangezogen werden. Es geht schließlich dann um Mensch und Hund. Da kann ich doch nicht sagen, nur weil es mir gefällt, beziehe ich mich mal auf diesen Artikel aus einer Hundezeitschrift.
Ja, schwierig. Ja, da werden irgendwie komische Sachen vermischt und irgendwie werden Hunde auch dann so, sie sollen so ganz ernst genommen werden und werden ganz, ganz als wichtig deklariert überall, dass es so wichtig ist, dass es ihnen gut geht, aber so wichtig ist es dann doch nicht, dass man es dann irgendwie, ja, ordentlich arbeitet damit, oder? Also es ist dann auch irgendwie so ambivalent auf eine Art.
Ich finde, das hat ganz viel mit Egoismus auch zu tun, dass man es halt so macht, wie es dem Menschen passt. Ich habe auch keine Lust, mit Bestrafung zu arbeiten. Ich mache das total ungerne und es macht mir auch keinen Spaß. Aber ich finde auch, das ist auch wichtig so. Das muss auch so sein. Natürlich würde ich auch lieber die ganze Zeit mit Leckerlis mit den Hunden Sachen machen, die dem Hund auch Spaß machen. Damit komme ich aber bei unerwünschten Verhalten nicht weiter. Mhm. Und dann ist es in meiner Verantwortung, dem Team, das vor mir ist, dann da auch weiterzuhelfen. Da geht es nicht nur darum, dass ich Spaß habe oder dass der Halter und der Hund Spaß hat. So ist das Leben nun mal nicht gestrickt. Und auch dieses unsägliche, man muss immer sich wohlfühlen. Wo gibt's denn das? Ja. Und damit ein Hund auch mal wieder Glück empfinden kann, muss es ihm ja auch mal zwischendurch mal nicht ganz so gut gehen. Sonst würde er es ja gar nicht wahrnehmen. Ist genauso wie bei uns. Das hat man, glaube ich, auch schon beim Stress-Podcast. Das kannst du dir auch streichen.
Okay, gut. Ja, dann vielen Dank für das Interview und auch danke, dass du dir das gegeben hast, dir so viele Sachen durchzulesen. Also so, ich glaube, du hast wirklich einiges gelesen jetzt an diesen Studien und ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht immer die beste Laune in einem hervorruft, wenn man sehr viel Wert auf gute wissenschaftliche Arbeit legt und denkt, das ist ja, also das ist ja hinten und vorne ganz viel Murks. Auch nicht alles vielleicht überall, aber da ist schon viel dabei, wo man ganz schön viele Fragezeichen mal dahinter setzen könnte. Also danke für die viele Mühe, die du dir für diese Folge auch nochmal gemacht hast. Und ich bin gespannt, was jetzt so als Feedback von den HörerInnen kommt.
Ja, ich auch. Gut, sehr gerne und dann hören wir uns bestimmt bald wieder.
Das machen wir. Bis dahin. Mach's gut.
Tschüss.
Das war sie, die Folge zum Thema Studien über Belohnung und Bestrafung. Die nächste Folge erwartet euch wie immer Freitag in 2 Wochen. Danach allerdings setzen wir mit 2 Folgen aus, denn es geht in eine kleine Frühlingspause für mich und damit auch den Kades-Podcast. Wenn ihr uns Feedback zur Folge schreiben wollt, dann tut das gerne unter kanis-kynos auf Instagram oder mir könnt ihr schreiben auf Jona und die Hunde, Jona mit I. Dort sammle ich auch regelmäßig in meinen Stories Fragen zu den Podcast-Folgen, falls ihr auch mal mit einer Frage in einer Folge vorkommen wollt. Wenn ihr mehr zu den Kanis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut unbedingt vorbei auf kanis-kynos.de. Und wenn ihr jetzt angefixt seid und euch das heutige Gespräch mit Dr. Iris Mackensen-Friedrichs gefallen hat, dann empfehle ich euch unbedingt den Online-Vortrag Hunde erziehen ohne Bestrafung und die Erde ist eine Scheibe. Am 25.04.2024 mit Dr. Iris Mackensen-Friedrichs und anmelden könnt ihr euch ebenfalls auf der Kanis Homepage. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis dahin, tschüss!